Herzlich willkommen bei Happy Working Mom, dein Podcast rund um Kind, Karriere und die Frage, wie schaffe ich das alles, ohne mich selbst zu verlieren? Ich bin Selina Furter, Coachin für ambitionierte Working Moms, langjährige Personalleiterin und Mama einer wunderbaren Tochter. Hier bekommst du jede Woche Klartext, Coaching-Tools und echte Geschichten von starken Frauen, die dir zeigen, du bist nicht allein auf diesem Weg. Lass uns kein Blatt vor den Mund nehmen und über alles sprechen, was dich wirklich bewegt. Dein Weg als berufstätige Mama ist einzigartig und genau so darf er sich auch anfühlen. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Happy Working Mom. Heute habe ich eine Frau zu Gast, deren fachliche Expertise nicht nur am Schreibtisch entstanden ist, sondern mitten im echten Familienleben. Anna Adel ist Zwillingsmama und sie weiß aus eigener Erfahrung, wie fordernd, überfordernd und gleichzeitig prägend der Start ins Muttersein sein kann. Als Anne Mutter wurde, kam nicht nur doppelte Liebe, sondern auch doppelte Lautstärke, doppelte Konflikte und die ehrliche Frage auch, wie kann ich meine Kinder begleiten, ohne mich selbst auch dabei zu verlieren? Und heute begleitet sie als psychologische Beraterin Eltern dabei, Geschwisterstreit nicht als persönliches Scheitern zu erleben, sondern auch als Einladung zu Beziehung und Klarheit. Und wir sprechen heute darüber, was Geschwisterstreit uns wirklich sagen will und wie du als Mutter handlungsfähig bleibst, auch wenn es laut wird. Hallo Anne, schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Selina, schön, dass ich heute hier sein darf.
Ich freue mich sehr, weil ich glaube, das beschäftigt ganz, ganz viele und mich beschäftigt vor allem die Frage, du bist ja Zwillingsmama und ich habe mir immer so vorgestellt, wenn ich jetzt, als ich schwanger war und ne, erster Ultraschall und sowas da gelegen hätte und mir hätte jemand gesagt, herzlichen Glückwunsch, sind Zwillinge. Ich glaube, ich wäre von der Liege gekippt und ich hätte mir wirklich echt richtig Gedanken gemacht. Wie war das bei dir damals?
Ja, genau, tatsächlich so ähnlich. Ich hatte mit allem gerechnet, nur nicht damit. Und als der Gynäkologe dann sagte, so, hier ist der erste Herzschlag und dann das da, der, und dann dachte ich erst so, okay, der erste Herzschlag meint er mit dem anderen meinen. Und dann sagt er, und hier ist der andere. Und mein Mann und ich, wir gucken uns nur so an, wie zwei? Ja, zwei. Und genau, also das war schon. Im ersten Moment ein Schreckmoment und auf der anderen Seite war es aber auch mega aufregend. Also man stand auch gleich irgendwie, oder ich war auf einmal noch mal viel mehr im Fokus und war so, überall kam es ja, was, du kriegst Zwillinge, das ist ja der Hammer. Und dann auch ganz oft, oh Gott, du Arme. Das war, glaube ich, so das, der häufigste Kommentar, den ich so bekommen habe, du Ärzte, wie willst du das bloß schaffen? Und bei mir hat das aber eher ausgelöst so, jetzt klappt es erst recht und jetzt wird es auch cool.
Ja, also du hattest das sozusagen als wirklich als Herausforderung auch betrachtet. Als
ja, ich habe es vor allem, also ich komme aus einer langen Kinderwunschphase und war einfach so wahnsinnig glücklich, dass das jetzt endlich nach all den Jahren des Probierens dann funktioniert hat und dann gleich mal zwei, also ich wollte immer zwei Kinder und dann dachte ich so, okay, dann ein Abwasch, ne? Genau. Und die Herausforderung kam dann auch noch.
Ja, das glaube ich. Und dann hast du ja diese zwei und das ist ja wahrscheinlich auch wahnsinnig anstrengend am Anfang, so beide zu versorgen, weil ich war mit einem schon immer überfordert und wenn ich gewusst hätte, ich hätte noch zwei, das ist schon echt eine Herausforderung. Also erstmal ganz großen Respekt dafür. Und gab es bei dir dann auch so einen Moment, wo du so gemerkt hast, dass dieses Thema Geschwisterstreit, worüber wir heute ja auch sprechen wollen, ist nicht nur etwas, was in deinem Privatleben vielleicht auch ab und zu wahrscheinlich aufflammt, sondern eben auch ein Thema, womit du dich beruflich auseinandersetzen möchtest?
Ja, genau. Das ging auch schon relativ früh los, weil du mit Zwillingen natürlich von Tag 1 hast du so diese Reibungspunkte. Ne? Das fängt schon ganz früh an, ne? Nur Mama und ich will Mama und der eine zerrt links und der andere zerrt rechts. Wohingegen du bei Geschwistern im unterschiedlichen Alter hast du ja eher, die kommt die Herausforderung ganz später. Du hast halt erst ein Kind mit vollem Fokus und dann kommt das zweite dazu. Das erste muss arg zurückstecken und das zweite kriegt dann erstmal so die volle Aufmerksamkeit. Und das hatte ich halt von Tag 1 dann mal 2. Und daraus ist halt auch so dieses entstanden, so hey, wie kriegen wir das eigentlich gut hin? Ich bin selber als Einzelkind groß geworden und habe das überhaupt nicht gut gelernt, mit diesen Streiten oder Konflikte zu lösen. Und habe mir aber auf die Fahne geschrieben, so, hey, ich möchte, dass meine Kinder das besser hinkriegen als ich, jetzt selbst im Erwachsenenleben fällt mir das teilweise dann noch schwer zu streiten. Und genau, und so ist so dieser Gedanke entstanden, weil eben halt auch automatisch viele Konflikte da sind. Das lässt sich auch gar nicht vermeiden und soll auch gar nicht. Streit ist gut. Hilft uns auch für die Weiterentwicklung.
Ja, total. Und du arbeitest ja auch viel so mit relativ erschöpften Müttern wahrscheinlich zusammen, ne, die das Thema auch total beschäftigt. Was ist aus deiner Sicht so ein total unterschätzter Faktor, warum uns Familienkonflikte auch so auslaugen und auch so beschäftigen?
Im Prinzip eigentlich schon genau das, womit du deine Frage eingeleitet hast. Wir Frauen haben einfach viel zu viele Hüte auf oder beziehungsweise jonglieren viel zu viel in der Luft oder der Hut, den wir aufhaben, ist einfach nicht groß genug für alles das, was darunter ist. Und bei uns war es am Anfang so, dass wir eine sehr klassische Rollenverteilung gefahren haben. Also mein Mann ist relativ schnell wieder arbeiten gegangen und ich bin mit den Kindern zu Hause geblieben. Dann kam noch die Corona-Pandemie, wo wir dann auch nochmal bewusst entschieden haben, ich verlängere meine Elternzeit. Und dabei ist es dann auch ein Stück weit so ein bisschen geblieben. Also ich habe den Haupthut auf, was die Kinder angeht. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass so ungefähr 90% deiner Hörerinnen genau das gleiche, die gleichen Umstände haben. Wir haben zum einen einen Job, den wir ausfüllen wollen, den wir auch lieben, wo wir uns selbst verwirklichen können. Und gleichzeitig diese Mutterrolle, die, was den Mental Load angeht, meist dann doch viel mehr bei uns liegt. Ne? Auch wenn dann der Mann, ja, machst du mal den Einkauf, alles klar, aber wer hat denn die Essensplanung gemacht? Wer hat berücksichtigt, dass das eine Kind aber keine Ahnung, keine Paprika mag, das andere dafür aber keine Möhren und alle am liebsten nur Nudeln mit Ketchup essen wollen. Und das geht ja aber eben auch nicht. Und die Einkaufsliste ist im Prinzip das letzte Glied in der Kette, was aber gar nicht so anspruchsvoll ist. Und wenn wir mit diesem ganzen Mental Load und den ganzen To-Dos, die wir haben, dann in den Kinderalltag kommen, in diesen Kindernachmittag kommen und die Kinder natürlich ihre eigenen Konflikte mitbringen und wir aber selber schon so eine kurze Zündschnur haben, dann wird es halt schwierig, da selber gelassen zu bleiben.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne es auch ganz oft von meinen Kundinnen, die mir das erzählen, wenn wir darüber sprechen, wie geht's dir gerade, was wünschst du dir? Und gerade bei diesem Thema, was wünsche ich mir, kommt ganz häufig, ich möchte so gerne entspannter sein mit meinen Kindern. Ich möchte so gerne ein bisschen weniger meckern und dass mein Kind zu mir oder meine Kinder zu mir sagen, Mama, du schimpfst immer so viel und das belastet Frauen schon sehr tatsächlich, ne?
Ja, vor allem, weil wir, also den Satz höre ich auch wirklich sehr häufig, ich reagiere nicht so, wie ich eigentlich will. Ja, also wir sitzen jetzt hier gerade entspannt, haben uns die Zeit geblockt und ja, aber würde jetzt irgendwie ein Kind reinkommen und das dreimal und irgendwas fragen oder sowas, beim dritten Mal würde man dann wahrscheinlich selber sagen, meine Güte, ich bin doch hier gerade im Termin. Und das Kind hat aber gerade einfach ein Problem, was es nicht alleine gelöst bekommt. Ne? Aber da dann so diese, wie du es auch gerade gesagt hast, diese Handlungsfähigkeit zu haben, ne? Dass man trotz dieser Umstände zugewandt bleibt. Ne? Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Kunst. Und das ist mit dem allen, was wir so im Gepäck haben, wirklich sehr, sehr schwer auch immer hinzubekommen.
Und ich glaube, was da noch dann dazu kommt, ist, dass Mütter diese Streitigkeiten zwischen ihren Kindern ja auch so persönlich nehmen, beziehungsweise das Gefühl haben, sie haben was falsch gemacht, ne? Sie haben da irgendwas versagt oder so. Und warum triggert uns zum Beispiel auch dieser Lärm so? Und warum ist das kein Zeichen für schlechte Erziehung?
Ja, genau. Also es ist ganz viel, was wir so über Streit denken oder empfinden, das entsteht oder ist quasi schon in unserer eigenen Kindheit entstanden und ganz unbewusst, ohne dass wir das jetzt irgendwie uns auch, dass wir uns das so bewusst gemacht haben. Und es ist dann häufig so, dass wir Streit, obwohl wir das vielleicht gar nicht so benennen würden, wie so eine Art Bedrohung empfinden, ne? Diese Lautstärke, es wird laut, es knallt, dass wir automatisch denkt, das muss jetzt ganz schnell wieder aufhören. Weil dann natürlich ganz viele Faktoren mit reinkommen. Einer ist eben zum Beispiel, was wir selber über Streit gelernt haben. Vielleicht haben wir selber Ärger bekommen. Früher, wenn wir uns mit Geschwistern gestritten haben, dass dann die Eltern sehr streng waren und dann mit Konsequenzen gedroht haben. Ne? So ein schönes Wenn dann, wenn ihr jetzt nicht aufhört, dann gibt es keine gute Nachtgeschichte und oh Gott, Hilfe, ich möchte aber doch so gerne. Das ist so die eine Ebene, dass da so eine Angst getriggert wird. Und dann natürlich auch dieses, ich bin dann schuld, wenn es eskaliert. Ja, die Kinder streiten ja in einer Art und Weise, so wie sie es gerade so können. Und je kleiner sie sind, desto mehr ist das dann mit Schubsen und mit Hauen verbunden. Dann werden sie älter und fangen die Beschimpfungen an. Und das schaukelt sich ja sehr gerne mal so als Spirale hoch. Und wir fühlen uns ja ein Stück, oder was heißt, wir sind ja auch ein Stück weit verantwortlich dafür. Und wenn es dann halt wenn sich ein Kind wehtut, ne, und es dann so richtig kracht, dann fühlen wir uns schuldig, obwohl wir natürlich gar keine Schuld am Verhalten unserer Kinder haben. Und das führt dann eben dazu, dass wir möglichst schnell wollen, dass der Streit weg ist. Der soll gar nicht da sein. Das Problem ist nur, dass wir ja das Problem dabei dann nicht lösen, ne? Wir drücken den Streit zwar weg, unterbinden den, aber wir finden keine Lösung für das eigentliche Problem dahinter.
Ja, und die Kinder lernen ja auch nicht, wie sie anders damit umgehen können.
Ja, genau, da geht es nämlich dann eigentlich schon los, weil wer ist das beste Beispiel für unsere Kinder? Wir selber. Und wenn wir möchten, dass unsere Kinder gut miteinander streiten, beziehungsweise ich mag auch gar nicht so gerne das Wort Streit, sondern eher Meinungsverschiedenheit in Kombination mit unterschiedlicher Wahrnehmung, das ist es eigentlich, was wir auflösen wollen. Und das ist auch total normal. Wir sind unterschiedlicher Meinung und wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und dann auch noch eine unterschiedliche Wahrnehmung. Und darüber kommen wir ja, damit können wir ja sprechen, damit können wir ja arbeiten.
In meinem Kopf geht so ein Feuerwerk los, weil ich so denke, so, wenn Kinder schon, also wenn schon kleine Menschen vernünftig lernen würden zu streiten, ich glaube, wir hätten eine ganz andere Welt.
Oh ja, total. Ich denke auch immer so, es gibt so viel auf dieser Welt, was wir nicht beeinflussen können. Diese ganzen Kriege und Konflikte auf dieser Welt, wo ich gar keinen Einfluss drauf habe, aber wo ich Einfluss habe, das ist so meine kleine Familie.
Ja.
Und da kann ich gucken, okay, alles klar, selbst wenn ich, und so geht es mir ja persönlich, streiten gar nicht gut gelernt habe, kann ich jetzt ja die Zeit investieren, meinen Kindern zu zeigen, hey, wie löst man denn eigentlich so einen Konflikt? Was kann ich denn machen? Und wenn die damit dann in die Welt rausgehen und das dann weitertragen, gebe ich dir total recht, wäre das möglicherweise so eine ganz andere Welt.
Ja, und auch viel ganz andere Beziehungen, weil da schlägt sich das ja auch wieder nieder, ne? Wenn man als Paar zusammenkommt, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet, aber nur ganz kurz, ne? Wenn man als Paar dann zusammenkommt und man hat nie streiten gelernt, dann wird man das auch als Paar wieder weiter so führen und in seinen eigenen Mustern irgendwie so bleiben, zumindest bis man es vielleicht irgendwann mal bemerkt und sich Unterstützung da holt. Aber das ist auch so ein Punkt, ne? Dass das echt richtig wertvoll ist, schon ganz von klein auf viele Konflikte zu haben und zu lösen auch.
Ja, genau. Wir wollen die Konflikte haben. Die sind ja
Genau.
nun mal auch da, ne? Und dann wollen wir
Ja.
einfach nur anders lernen, damit umzugehen.
Ja. Und wenn Kinder so streiten oder sich um Dinge auch so, ja, kabbeln oder sowas, was glaubst du, was steckt da auch so emotional auch hinter, wenn der eine will irgendwie das rote Auto nicht abgeben oder der will das letzte Stück Pizza? Es sind ja manchmal wirklich so diese Kleinigkeiten. Was steckt denn da auch so dahinter?
Genau, also es ist nämlich selten das Stück Pizza oder das Auto, um das es da geht. Das ist dann vielleicht so das an der Oberfläche. Aber worum geht es hier eigentlich? Und da haben wir bei Kindern so ganz klassische Grundbedürfnisse, die so ganz automatisch mit sich bringen, wie zum Beispiel ein Autonomiebedürfnis oder auch ein Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit. Also das ist bei Zwillingen so ein Thema. Die sind ja immer zusammen, es ist immer alles gleich. Oma Erna bringt ein Buch für beide mit und denkst so, oh nee, ne? Und die sind halt erst zwei und haben das Konzept vom Teilen vielleicht schon verstanden, aber müssen ja sowieso schon so viel teilen. Und da geht es dann auch ganz viel um Besitz, ne? Also was gehört eigentlich mir? Und das ist auch ein Thema, was bei Geschwisterkindern mit unterschiedlichen Altern Thema ist. Ne? Da kommt dann von den Eltern schnell mal so ein Argument, ja, du bist doch die Große, jetzt gib doch mal nach. Oder, ne? Und das größere Kind denkt dann so, naja, aber die Puppe gehört ja nun mal mir. Und da möchte ich dann auch sicherstellen, dass sie bei mir bleibt. Ne? Also dieses Bedürfnis dahinter, wenn ein Kind dem anderen was wegnimmt, das kann auch mal im Affekt sein, so hey, ich will damit jetzt auch spielen. Aber ganz oft geht es darum, kann ich mir denn sicher sein, dass ich es wiederbekomme? Und wenn ich als Mama dafür sorge und mich dahinsetze und sage, hey, magst du kurz abgeben und ich sorge auch dafür, dass du es wiederbekommst, dann sind 95% der Kinder auch total kooperationsbereit und teilen auch gerne. Ne? Das ist auch so ganz tief in unserer Natur drin, dass wir gerne teilen und abgeben. Aber wenn ich immer so ein bisschen Sorge habe, kriege ich das überhaupt wieder oder macht mein Bruder das vielleicht sogar kaputt, dann entsteht so diese Reiberei und dann passiert auch ganz schnell mal so ein Schubser und wir greifen dann ein und sagen, ach, was machst du denn da? Warum schubst du denn deinen kleinen Bruder? Du weißt doch, dass das wehtut. Und das ist dann wieder so eine Verkettung. Beim nächsten Mal weiß das größere Kind ja immer noch nicht, wie es denn dafür sorgen kann, dass sichergestellt ist, dass ihm die Puppe gehört oder ihr.
Ja. Wir greifen sozusagen erst bei der Symptomatik ein, aber nicht bei der Ursache.
Ja,
Ja,
genau. Und
spannend.
eigentlich müssten wir sogar noch mal einen Schritt davor machen. Also das gebe ich immer gerne mit, bevor ich überhaupt daran denke, einzugreifen. Na klar, wenn Gefahr im Verzug ist, ich warte an der Straßenkante nicht darauf, ob das Kind wohl stehen bleibt oder nicht. Da halte ich natürlich. Aber in so einer Streitsituation fange ich immer noch mal einen Schritt vor, nämlich erstmal bei mir. Das, was wir ganz am Anfang hatten mit diesem riesen Mental Load, den wir eh schon mit uns rumtragen. Wenn ich gedanklich eigentlich gerade noch bei der Arbeit bin, aber parallel die Spülmaschine ausräume und ich höre im Wohnzimmer, wie es lauter wird und dann dazwischen rausche, dann meistens mit, hört ihr jetzt mal auf. Okay, das heißt, der allererste Schritt ist erstmal bei mir. Ich klappe erstmal die Spülmaschine zu und überleg mal, ich atme mal dreimal tief ein und aus. Gehe ich dazwischen oder traue ich meinen Kindern schon zu, dass sie es selber lösen können? Das ist ja so das Ziel, ne? Dass wir nicht immer dazwischen gehen. Und was brauche ich, wenn ich dazwischen gehe, dass ich dann auch ruhig und entspannt und vor allem mit ganz viel Klarheit dazwischen gehe?
Und auch vielleicht mit der Frage, kann ich euch jetzt hier helfen? So, also
Ja,
gar nicht mehr
genau.
so mit so einer Aktion, sondern vielleicht sogar mit einer Frage, ne?
Genau. Gerade wenn die Kinder schon etwas älter sind, ist das auch die Frage, mit der ich dann reingehe, ne? Ich höre, es wird laut. Und ich kann auch meine Befürchtung äußern. Ne? Also das ist ja, meine Befürchtung ist dann immer, zwei Jungs, die raufen viel. Ne? Meine Befürchtung ist, es ist abends 17:30 Uhr. Ich habe Sorge, dass ihr euch gleich wehtut. Braucht ihr Hilfe? Und wenn dann, und dann kommt auch Mama, ja, Mama, der ist so doof. Und dann weiß ich, ja, okay, alles klar, dann gehe ich mal hin. Oder die sagen, nee, Mama, passt. Und dann kann ich zu mir selber sagen, okay, alles klar. Ich habe meine Hilfe angeboten, die wissen, ich bin da, die können mich jederzeit rufen, dann komme ich auch. Aber das Ziel darf natürlich schon sein, dass sie das dann auch selber hinbekommen.
Ja, voll gut. Okay. Und was würdest du sagen, ab wann sollten Eltern auch so genauer hinschauen, ne? Gibt es so eine Grenze zwischen diesem ge gesunden Reiben und Konflikten, die so tiefergehende Hilfe brauchen? Das ist ja schon so ein bisschen auch das, was wir gerade angedeutet haben schon.
Ja, das kommt tatsächlich so ein bisschen auf die Eltern auch drauf an. Also gar nicht so sehr auf das Verhalten der Kinder. Wenn ich begleite auch viele Paare und merke meistens schon so nach 5 Minuten, wie ticken die eigentlich? Sind die beiden auch eher so von der ruhigeren Sorte und fühlen sich dann vielleicht schon so ein bisschen gestresst, wenn einfach nur mal so, ey, du Blödmann kommt, als wenn es eine relativ temperamentvolle Familie ist, wo es sowieso schon relativ laut ist und wo dann möglicherweise auch es als in Ordnung empfunden wird, wenn die Kinder sich tatsächlich raufen im Konflikt. Also da empfehle ich dann immer, dass die Eltern erstmal auf ihr eigenes Konfliktverhalten schauen. Wenn sich die Eltern oft und laut streiten, dann ist das pauschal auch erstmal gar nichts Schlimmes. Wenn sie sich dann auch vor den Kindern auch wieder einigen können und die Kinder sehen, ah, okay, Streit ist gar nicht schlimm, hier geht es halt ein bisschen lauter dazu, dann ist das auch in Ordnung. Aber erstmal bei sich selber hingucken, wie streite ich eigentlich, wie gehe ich im Alltag mit meinem Partner, mit meiner Mutter, Schwiegermutter und so weiter um. Und daraus kann ich dann ableiten, was kann ich meinen Kindern auch zutrauen, wie ticken die eigentlich? Und wenn ich da feststelle, also ein Kind ist jetzt vielleicht nicht mehr zwei, sondern schon, sagen wir mal, nur als Beispiel, sagen wir mal, ist schon vier. Du musst jetzt keine Sorge machen, dass wenn ein Kind vier ist und das macht, dass da irgendwie was Schlimmes passiert. Und das schlägt richtig zu, schlägt ins Gesicht. Oder was ich auch öfter mal höre, ist, das spuckt. Das empfinden wir ja als ganz abwertend. Ne? Also wenn dich jetzt jemand anspuckt, dann wird es ja auch sagen, was ist denn jetzt hier passiert? Das ist überhaupt nicht kein schönes Gefühl. Und wenn ein Kind so ein Verhalten häufiger an den Tag legt. Wenn das einmal passiert, Haken dran. Aber wenn das öfter passiert, wenn es so ein bisschen gelernt hat, okay, ich bin vielleicht größerer Bruder, größere Schwester, und wenn ich meinem kleinen Geschwister so richtig einen draufgebe, dann kriege ich mein Spielzeug. Oder dann bin ich der Erste auf der Treppe. Dann würde ich mal hinschauen und dann würde ich mal gucken, okay, das Kind lernt hier gerade, mit dem Verhalten komme ich ans Ziel. Das möchte ich aber eigentlich nicht. Und dann lohnt es sich, da mal zu schauen, okay, was braucht das Kind, um auch auf einem anderen Weg an sein Ziel zu kommen?
Ja, das ist ein schöner Perspektivwechsel auf jeden Fall. Was ich mir halt auch gut vorstellen kann, ist, dass gerade Eltern sich in so größeren Konflikten sehr hilflos fühlen. Also ich höre das ja auch, ne, von befreundeten Familien oder auch Kundinnen, dass die Kinder streiten und das ist ja auch ein tägliches, also wahrscheinlich eher täglich statt alle 2 Wochen sozusagen. Und dann kommt so eine gewisse Hilflosigkeit, so nach dem Motto, ich kann da gar nichts machen. Ne? Man versucht irgendwas und es funktioniert nicht, weil es kommt, flammt halt immer wieder auf. So. Also was würdest du da empfehlen? Auch wieder so diesen Schritt zurück erstmal, oder?
Nein, also der Schritt zurück immer. Aber grundsätzlich haben wir in aller Regel Streitmuster. Ja, in aller Regel Streitmuster, die immer wiederkehren, weil wir dann den Konflikt tatsächlich nur an der Oberfläche vielleicht lösen, aber maximal eigentlich immer eher unterbinden. Und jetzt machen viele den, ich will es jetzt nicht Fehler nennen, aber so ein Stolperstein, über den ich auch immer gestolpert bin. In dem Konflikt selber versuche ich dann zu erklären und sage, Mensch, das weißt du doch und wir haben doch drüber gesprochen, hauen ist doof und du sollst das doch nicht wegnehmen. Und dann weiß das Kind in dem Moment oder wissen die Kinder in dem Moment auch erstmal gar nicht, was soll ich denn stattdessen machen? Wenn ich sage, du sollst nicht hauen, das tut weh, aha, okay, alles klar, Mama, habe ich verstanden. Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich mein Auto zurück will? Und dieses stattdessen, das entsteht selten dann in dem Konflikt selber, weil die Kinder sind, das kannst du dir wie so ein Tunnel vorstellen. Die sind ja emotional total aufgeladen. Dem wurde vielleicht auch schon wehgetan vom Geschwister. Und dann entsteht ja auch wieder so ein Gegenkonfliktpotenzial. So, jetzt will ich aber auch zurückschubsen. Und die können dich in dem Tunnel vielleicht so ein bisschen hören, aber die können nicht lernen. Also wir sind ja ein bisschen dafür zuständig, dass wir unseren Kindern so den Weg bereiten. Also wir wollen, also ich mag immer nicht so gerne das Wort Erziehung, ich will meine Kinder nicht irgendwo hinziehen, sondern ich möchte sie irgendwo hin begleiten oder auf ihrem Weg begleiten. Und in dem Moment des Konflikts ist das Kind ausschließlich daran interessiert, sich seinen Wunsch zu erfüllen, sein Bedürfnis zu erfüllen. Das ist gar nicht offen für andere Wege. Es hat eben ja auch schon im Vorfeld schon erfahren, aha, wenn ich jetzt halt zum Beispiel haue, dann kriege ich das erstmal. Kriege ich vielleicht auch noch Mecker von Mama? Das ist mir in dem Moment aber zweitrangig. Sondern das Auto ist wieder in meinem Arm. Und jetzt ist hier wichtig, den Konflikt erstmal durchzulaufen, zu sagen, okay, alles klar, wir lösen das jetzt auf. Was könnte ein Kompromiss sein? Ich helfe euch dabei. Und wenn dann die Gefühle runtergekocht sind und wir wieder in einer aufnahmefähigen Situation sind, bester Moment ist Samstagvormittag nach dem Frühstück, bevor die Ausflüge losgehen, dass man dann sich, egal wie klein die Kinder auch noch sind, und selbst wenn du noch ein Schoßkind hast, dann setzt du dich mit den Kindern und sagst, hey, wollen wir uns mal zusammensetzen? Und wie sieht es denn aus? Wir haben ja immer wieder geht es um den gleichen Bagger. Ne, wir haben den vielleicht sogar zweimal, aber der hat unterschiedliche Farben oder was auch immer. Lass uns doch mal zusammen überlegen, was soll überhaupt gelten? Und dann wirklich kindgerecht gucken. Und je mehr du deine Kinder in diese Lösung damit einbeziehst und nicht nur von oben nach unten diktierst, so hat es zu laufen, sonst ist der Bagger weg, desto leichter wird es den Kindern dann auch fallen, das einzuhalten. Ne? Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, wir haben halt nur diesen einen Bagger und der ist irgendwie cooler als der andere, das kann ich total verstehen. Was ist denn eure Idee, wie ihr denn beim nächsten Mal damit umgehen möchtet? Braucht ihr, ne? Da ist dann wieder die Frage, braucht ihr meine Hilfe dafür? Soll ich euch helfen, abzuwechseln? Soll ich den mal so in die Hand nehmen und dann entscheiden wir gemeinsam, wer den zuerst kriegt, bevor ihr schon anfangt, euch jeweils selber dann gleichzeitig zu schnappen. Ne? Also diesen Rahmen, den wir setzen, den setzen wir nicht im Konflikt, sondern zu einem anderen Moment.
Ja, total wichtig. Und dann, das stärkt ja auch so diese Selbstwirksamkeit, ne? Die Kinder lernen dann, dass sie selber auf Lösungen kommen können und sind selber auch nicht in dieser Hilflosigkeit gefangen, ne?
Ja, genau. Das ist auch so ein Grundsatz, den man sich immer sagen kann. Die sind dann in dem Moment in Not. Die machen das nicht, weil sie dir auf der Nase rumtanzen wollen oder weil sie das Geschwister provozieren wollen, sondern die wissen sich im Moment echt nicht anders zu helfen. Und umso wertvoller ist, wenn sie in der Aufnahme, oder wenn sie Aufnahmekapazität haben, ihnen dann zu zeigen, hey, guck mal, das kann funktionieren. Und dann ist natürlich wichtig, dass du sie gerade am Anfang nicht alleine damit lässt und sagst, so, ich habe das doch jetzt mal gezeigt. Jetzt schaffen die das schon. Sondern die ersten Male bleibst du natürlich noch mit dabei und greifst auch früh ein, sagst, oh, Momentchen mal, wir hatten da doch was besprochen, erinnerst du dich? Ja, meinte ich, ne? Komm, soll ich so lange mit dir noch ein anderes Spielzeug rausholen, bis du dann dran bist? Und wenn sie das dann gelernt haben und wissen, wie es funktioniert, dann geht es halt dahin, dass du sagst, okay, jetzt macht ihr das mal selber, wenn ihr Hilfe braucht, ich bin da.
Ja, total stark. Ja. Und das ist ja im Prinzip auch immer der Ansatz für alle, ich sag mal, emotionaleren Themen, dass man die Zeiten, die, ich sag mal, gut sind, nutzt für solche Sachen, ne? Also diesen stressfreien Samstagvormittag, wie du gerade beschrieben hast, oder eben auch so bei den Frauen, mit denen ich arbeite, ne? Stressprävention klingt immer so, so oll, aber es ist einfach, ne? Wenn du im Stress bist und es bricht alles über dir zusammen, dann ist es eben schwierig, irgendwelche Strategien anzuwenden, die du vorher nicht gelernt hast. Und genauso ist es halt wahrscheinlich auch in diesem Thema. Ja.
Ja, genau, diese eigene Klarheit. Ne? Also das kennst du vielleicht auch selber. Also wenn bei uns ist mit 8 Jahren so Medien ist ein großes Thema und die Kinder kommen aus der Schule und sagen, dürfen wir was gucken? Und dann sage ich, naja, eigentlich nicht. Na, da kannst du dir ja vorstellen, wie oft die noch fragen,
Eigentlich.
25 Mal, bis ich dann irgendwann sage, ja, meine Güte. Ne? Wenn wir aus der Schule kommen und ich habe mir vorher schon überlegt, oh, wetten, dass die gleich Medien wollen, dann mache ich mir im Vorfeld den Plan. Und überlege, okay, passt mir das jetzt heute? Naja, unter der Woche finde ich eigentlich nicht so cool. Aber eigentlich habe ich auch noch 2, 3 Mails, die ich gerne fertig machen möchte. Und sie dann fragen, dann kann ich sagen, ja klar, 20 Minuten könnt ihr was gucken. Oder ich überlege vorher schon, alles klar, ich weiß, das wird gleich wieder auch ein Streit mit mir. Ne? Die streiten ja nicht nur untereinander, sondern wir wollen sie ja auch dafür vorbereiten, wie sie dann später mit uns streiten.
Juhu.
Juhu, genau. Das geht ja alles fleißig weiter. Also mache ich mir vorher selber einen internen Plan, wie hätte ich es denn gerne? Weil wenn wir nicht klar sind, spüren das ja auch die Kinder. Mal gehen wir dazwischen, mal sagen wir nein zu den Medien, ganz oft sagen wir eigentlich und sind uns auch nicht so ganz klar. Aber wenn ich sage, nee, heute keine Medien, gibt es auch keine Diskussion
Ja.
dazu.
Ja, das kenne ich so gut. Also diese innere Haltung ist so, so wichtig. Also meine Tochter, die ist jetzt 10 und ich hatte das auch eine Zeit lang, dass wir das so unkontrolliert gelassen haben, auch mit diesen Medien und irgendwie immer gesagt haben, so, jetzt ist Schluss. Und das war halt für sie überhaupt nicht einsehbar, wann ist denn jetzt Schluss sozusagen, ne? Und wir haben das jetzt so, dass wir tatsächlich jeden Tag 15 Minuten, die hat dann hier, den habe ich gerade hier, so ein Timer, der wird eingestellt und wenn der klingelt, ist dann halt auch vorbei und den höre ich auch, selbst wenn sie in einem anderen Raum ist oder so. Und dann ist das sozusagen diese Regel und ich finde, also das ist etwas, was ich als Elternteil wirklich lernen musste, dass ich diese Regeln aufstellen muss, weil das eben Sicherheit gibt und das finde ich echt richtig herausfordernd, immer noch.
Ja, ich gar nicht mehr so. Also ich bin auch nicht so eine Regeltante. Hört sich auch erstmal so ein bisschen negativ an und so einschränkend. Also, aber wenn ich habe das so für mich umgedreht, ich gebe den Rahmen vor.
Ja.
Und Kinder brauchen, also gerade auch wenn sie so ein bisschen impulsiver sind, die suchen nach dem Rahmen. Die suchen nach dieser Grenze, bis wohin kann ich denn gehen? Und dieser Rahmen, der gibt halt ja auch ganz viel Sicherheit.
Ja,
Und
voll,
deine
voll.
Tochter, gut, die sitzt jetzt nicht bewusst dann vor den Medien und denkt, auch, wann ist es wohl vorbei, gleich kommt Mama. Aber wenn sie selber weiß, okay, vielleicht hat sie sogar selber mitbestimmen dürfen, das ist ja auch immer so dieses Innere, also ich gebe den Rahmen vor und innerhalb des Rahmens können meine Kinder aber mitbestimmen. Also
Ja.
wenn wir jetzt, brauche ich mal ein gutes Beispiel, fällt mir gerade keins ein, aber weil du es vorhin hattest mit dem letzten Pizzastück, ist jetzt bestimmt nicht das beste Beispiel, aber ich gebe den Rahmen vor. Es gibt nur mal ein letztes Pizzastück. Was machen wir denn jetzt damit? Bestimme ich das oder wollt ihr das bestimmen? Seid ihr, habt ihr schon die Kapazitäten, euch da abzuwechseln oder ist es vielleicht dem einen wichtiger als der anderen? Und dann ist es ja auch okay, als wenn es so unkontrolliert ist.
Ja, total. Ja, total. Und ich habe auch ganz häufig so diese Situation, die mir Frauen so schildern, wenn die so nach der Arbeit nach Hause kommen, beziehungsweise irgendwie auch aus dem Homeoffice oder sowas. Aber es ist halt dieser Übergang, ne, zwischen Job, bezahlter Arbeit, sagen wir mal so, und der unbezahlten Care-Arbeit. Und häufig ist das so ein richtiges Loch. Also, ne, da ist man irgendwie schon ziemlich durch. Dann kommen die Kinder, die wollen auch noch mal ganz viel. Und dann ist so, also ja, so eine emotionale Instabilität, würde ich es jetzt mal nennen, wo so Konflikte wahrscheinlich doch sehr, sehr so reinhauen können. Was würdest du empfehlen, um diesen Moment vielleicht auch dieses Konfliktpotenzials auch vielleicht gut zu managen?
Genau, das ist ein ganz kritischer Zeitpunkt am Tag und der bestimmt auch so ein bisschen so den Rest des Tages, wie es dann weiterläuft. Wenn wir nicht vernünftig abgeschlossen haben und dann auch noch eine kleine Unterbrechung hatten, wo wir erstmal wieder ein bisschen Selbstfürsorge betrieben haben und wenn es nur ein Kaffee ist, sondern sofort in unsere neue, also in die nächste Situation gehen oder in unsere andere Rolle schlüpfen und die Kinder und das kennen wir auch alle. Die kommen aus der Kita, die kommen aus der Schule. Die freuen sich, endlich zu Hause zu sein und auch bei Mama abladen zu können. Und nicht in Form von Mama, ich erzähle dir mal was, sondern ich will dies, ich will das. Das ist ja auch so ein, wir sind ja so eine Art Ventil. Das ist ja auch ein riesen Vertrauensbeweis, dass sie bei uns so sein können, wie sie, oder sich so zeigen können, ganz ungefiltert, wie sie eigentlich sind, ohne funktionieren zu müssen. Das heißt, wir haben hier zwei Spannungsfelder. Einmal Kinder, die dich gerade in dem Moment brauchen und du bist eigentlich noch nicht bereit. Und dann clasht das so zusammen und der Nachmittag steht uns noch bevor. Also entweder schaffst du es, dass du etwas früher aufhörst zu arbeiten, dass du wirklich sagst, okay, und ich sag dir, eine Viertelstunde reicht, wenn du die bewusst nutzt, wenn du wirklich sagst, hey, ich lass mich einmal noch mal, ich gehe einmal noch mal ein paar Schritte vor die Tür, wenn du im Homeoffice warst, lass mir einmal den Kopf frei pusten oder mach mir noch mal schnell einen Kaffee oder einen Tee. Oder auch halt so dieses, wenn du zur Kita fährst, dass du nicht, also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich war immer kurz vor knapp, es war immer irgendwie Abholzeit, 2 Minuten vorher, ich rase auf den Parkplatz, jetzt aber schnell, nee, halt stopp. Dann einmal nochmal, komm, ich steige nochmal kurz, ne, wenn ich bin meistens dann doch mit dem Auto gefahren, wenn es eben schon so spät war, obwohl es auch eine gute Fahrradstrecke gewesen wäre. Und nochmal kurz durchatmen, einfach mal, ne, auch das ist banal, einfach kurz atmen und dann erst rein, sich ein ausrichten, so jetzt ist der Nachmittag mit den Kindern und die erste Stunde, die verbringe ich mit den Kindern. Dann sind die richtig angekommen und dann tüdeln die auch ihre eigenen Sachen. Und dann kann ich auch wieder nochmal irgendwie ein bisschen Haushalt machen, wenn es noch ansteht. Und die Alternative ist so pragmatisch wie auch liebevoll und gar nicht herzlos. Schau mal, was die Betreuungszeiten deiner Kinder hergeben. Lieber hole ich mein Kind 1 Stunde später aus der Betreuung, habe dann aber auch den Haushalt schon fertig und habe dann volle Kapazitäten, mich auf den Nachmittag mit meinem Kind oder mit meinen Kindern zu freuen, als dass ich jeden Tag gehetzt hineile und mit dem Kopf nicht da bin.
Ja, kann ich gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja, und ich habe noch eine Frage zum Thema 50-50, ne? Also ich bin ja nun auch, ich bin auch selber ein Geschwisterkind, ich war die große Schwester oder bin immer noch die große Schwester. Und ich weiß das auch von ganz vielen, dass die mal versuchen, so alle beide Geschwister, meistens sind es ja zwei oder können ja auch mehr sein, aber dass die Geschwister irgendwie um Gottes Willen immer gleich behandelt werden. Ne, das muss immer alles gleich sein. Und wie du vorhin auch schon gesagt hast, ne, wenn der Bagger, am besten auch wirklich in der gleichen Farbe oder sowas, damit wirklich kein Streit irgendwie so entsteht. Was sagst du dazu? Ist das wirklich wichtig oder kommst du auch wieder drauf an? Oder würdest du sagen, es gibt schon viel Konfliktpotenzial, wenn man ungleich behandelt?
Also man kann sich immer die Frage stellen, passt das für mich, einfach 2 Bagger zu holen? So, das ist überhaupt nicht schlimm. Also es gibt noch genug Konflikte, die wir sonst noch lösen müssen. Wir müssen nicht jeden Konflikt mitnehmen oder so nach dem Motto dieser Glaubenssatz, da muss man jetzt halt durch und sonst lernen sie es ja nie. Keine Sorge, dafür gibt es noch genug andere Konflikte. Also wenn du es dir damit leicht machst, dann hol dir einfach den 2. Bagger. Und gleichzeitig stelle ich mich immer auf diesen Standpunkt gerecht und nicht gleich. Also was ist denn das Gerechte? Ein älteres Kind hat andere Bedürfnisse als ein jüngeres Kind. Da kann ich nicht gleich machen. Ich kann nicht dem kleineren Kind die gleiche ins Bett geht Zeit zum Beispiel ermöglichen wie dem größeren, weil das hat einen höheren Schlafbedarf. Dafür hat das kleinere Kind aber auch mehr Betreuungsbedarf am Abend und möchte, dass ich bei ihm liegen bleibe, bis es eingeschlafen ist. Und dem größeren Kind kann ich aber schon zutrauen, dass das auch okay ist, allein ins Bett zu gehen. Dafür darf es länger wach bleiben. Ne? Also diese Gleichheit ist selbst unter Zwillingen auch wirklich nicht nötig. Also den Zahn habe ich mir selber schmerzhaft, aber den habe ich mir selber gezogen und habe wirklich dieses Gleich durch Gerecht ersetzt und eher zu schauen, wo sind denn die Bedürfnisse von meinem Kind? Also gar nicht im Sinne von Bedürfnisorientierung, immer alle Bedürfnisse müssen erfüllt werden, funktioniert überhaupt gar nicht, weil das clasht im Familiensystem. Ich habe ja auch noch Bedürfnisse und vielleicht gibt es
Absolut.
auch noch
Ja.
einen Mann oder einen Partner, der auch noch welche hat. Das heißt, wir müssen ja eh ganz viele Bedürfnisse unter einen Hut bekommen und das geht also gar nicht, dass immer alle erfüllt werden, aber gesehen werden können sie. Und da darf ich mal hinschauen, was braucht mein Kind eigentlich? Und danach entscheide ich und nicht, was ist jetzt hier gleich.
Ja, finde ich total gut. Also das, ich kenne das noch früher aus der Kindheit, dass das immer ganz oft so gehandhabt wurde. Das muss irgendwie alles gleich sein, aber hast natürlich total recht, dass das super unterschiedlich sein kann und die Kinder ja auch, selbst wenn sie Zwillinge sind, unterschiedliche Persönlichkeiten mitbringen. Und der eine spielt vielleicht gerne mit dem Bagger und der andere möchte aber lieber gerne irgendwie, keine Ahnung, stricken lernen. I don't know. Weiß ich
Ja.
nicht.
Genau, ich gebe dir mal ein Beispiel
Ja.
aus dieser Zwillingswelt. Die Herausforderung ist dann eher so wir dahinter, dass wir das als unfair empfinden oder dass wir das Gefühl haben, wir müssen doch jetzt hier diese Gleichheit herstellen, weil sonst ist es eben, sonst ist es doch ungerecht, ist es gar nicht. Bei uns war es zum Beispiel so, mein einer Sohn, der wollte beim Einschlafen immer ganz viel Mama-Nähe haben. Und ich habe dann immer gesagt, das geht doch nicht, dein Bruder braucht mich doch auch und das ist doch unfair und so. Und dann habe ich irgendwann mal ist mir das so wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass der abends total viel Attention brauchte von mir, tagsüber schon, selbst mit einem Jahr, auch mal so für sich alleine gespielt hatte. Und da war sein Bruder dann immer eher das Mama, Mama, Mama hier, Mama da. Und ich sagte, okay, alles klar, ich muss es gar nicht gleich machen, weil gerecht ist es, dass er tagsüber mehr braucht und der andere dafür dann abends. Also das hält sich in aller Regel dann auch schon so eine Balancewaage. Und dann dürfen wir auch mal wieder eher bei uns hingucken, warum wir das eigentlich so als unfair empfinden, ne?
Ja, total. Wir haben ja jetzt vorhin schon mal so über diese Situation noch gesprochen, ne? Wenn man abends oder nachmittags irgendwie fertig ist mit der Erwerbsarbeit und dann kommt dieser Übergang, der häufig eben sehr, sehr stressig ist. Ich finde ja morgens noch viel spannender. Weil morgens ist ja wirklich, da kannst du ja nicht mehr Zeit rausholen sozusagen. Ne? Das ist ja wirklich sehr gedeckelt. Und wenn du dann irgendwann Schulkinder hast, dann noch mehr. Oder wenn du einen Job hast, wo du zu einer bestimmten Zeit auf jeden Fall irgendwo sein musst oder sowas. Was würdest du für morgens vielleicht auch empfehlen, um dieses Chaos, was sich da häufig abspielt, ein bisschen irgendwie stressfreier zu begegnen und nicht sofort auch mit so einem blöden Gefühl in den Tag zu starten? Oh mein Gott, jetzt haben sich alle gestritten und es war wieder total stressig und es ist jeden Morgen das Gleiche und ich bin total fertig und komme total verschwitzt auf die Arbeit oder so.
Ja, genau, diese morgendliche Routine, das kann wirklich eine echte Challenge sein. Und das ist dann auch so, du hast morgens um 8, hast du schon den ganzen Tag gefühlt in den Knochen.
Ja.
Und dann geht der Tag eigentlich erst los, ne? Dann war die Nacht vielleicht auch eher bescheiden und du bist müde und kommst dann erschöpft zur Arbeit, schaffst dann auch nicht das, was du schaffen möchtest. Und genau, und dann kommt der nächste Übergang und es zieht sich dann einfach so weiter. Auch hier nicht am Morgen selber anfangen, dann irgendwie was zu verändern, sondern sich mal die Zeit nehmen, sich mal so ein, zwei Morgen da einfach mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive anzugucken. Wo ist denn so der erste Kipppunkt? Ne? Also Kinder haben ja auch gerne mal Herausforderungen mit Übergängen. Dadurch entstehen auch viele Konflikte, ne? Weil die mögen das überhaupt gar nicht aus ihrem warmen Bett raus. Die wollen am liebsten da liegen bleiben mit Mama. Okay, alles klar, ist nicht verhandelbar. Das Aufstehen gehört zum Morgen dazu. Oder mögen dann nicht so gerne, wenn es beim Frühstück hektisch ist. Und du selber schon mit der Uhr im Nacken sagst, so jetzt muss aber irgendwie angezogen werden, hast vielleicht noch ein kleines Kind, das will sich schon selber anziehen, schafft das aber nicht. Und dann gibt es den ersten Wutausbruch und das ältere Kind will aber die Brotdose nicht so, wie sie gepackt ist und so. Also, um überhaupt da erstmal auch wieder so eine Art Muster zu erkennen, mal ein bisschen rauszoomen, mal ein, zwei Tage beobachten, an welchen Stellen kippt es. Es ist nie der ganze Morgen. Na, es ist dann manchmal ist es dann wirklich tatsächlich das Anziehen, was dann so schwierig ist. Oder tatsächlich Zähneputzen ist auch so ein Klassiker, ne? Dass die Kinder nicht Zähne putzen wollen und muss aber. Und dann ist da gleich wieder so eine Drucksituation. Und dann schnappst du dir, also erstmal machst du einen Realitätscheck. Wenn du dir deinen Morgen anguckst, ist der überhaupt realistisch? Viele wollen viel zu viel. Die wollen die Brotdose jeden Morgen am besten noch, was weiß ich, den Toast mit Sternchenförmen ausstechen und irgendwelche Gesichter draufkleben oder irgendwie so. Ach Quatsch, meine Kinder kriegen jeden Tag die gleiche Brotdose. Also gut, mal gibt es da mal Tomate statt Gurke, aber ansonsten habe ich mit meinen Kindern abgesprochen, dass wir machen so ein, zwei Mal im Monat, machen wir eine besondere Brotdose und ansonsten ist es immer gleich. Es gibt Käsebrot, also oder den Belag, den sie gerne möchten, das Obst, was sie pauschal am liebsten essen, das ist halt Apfel oder Birne. Und ich mache mir da nicht den Stress, mir jeden Morgen was Neues zu überlegen. Also ich mache das immer gleich. Das dauert wirklich 4 Minuten. Und habe ich aber auch, so die ersten Wochen war das auch schwierig, ne, da überhaupt so eine Routine herzustellen. Also guck mal drauf, welche Situationen sind denn tatsächlich so diese Knackpunkte bei dir? Und dann startest du mit einem. Du startest mit einem Knackpunkt, den entzerrst du erstmal. Wenn es zum Beispiel die Brotdose ist, ne? Die kannst du schon vorbereiten. Oder wenn es die Klamotten sind, dann guckst du halt entweder, es gibt so Kinder, die mögen gerne vorher abends schon aussuchen, weil die sich morgens nicht so schnell entscheiden können. Oder die wollen gar nicht aussuchen, die wollen, dass du sie anziehst. Wenn ich weiß, ich muss mein Kind anziehen, gut, jetzt in dem Alter kommt das jetzt nicht mehr so vor, aber bis vor kurzem gab es das immer noch mal Situationen, wo die dann sich hingelegt haben, Mama, mach du mal. Nee, habe ich keine Zeit für. Aber wenn ich weiß, dass mein Kind morgens eine Schwierigkeit mit dem Übergang hat und mir das signalisiert durch, hey, ich will mich nicht selber anziehen, das ist ja im Prinzip nur der Ausdruck davon, so Mama, ich bin überfordert, ich brauche dich gerade, dass ich dem entweder ganz viel Sicherheit gebe und sage, oh, du möchtest jetzt am liebsten, dass ich dich anziehe. Pass mal auf, Hose machst du eben selber und ich helfe dir zum Beispiel bei den Socken. Ja, während du Zähne putzt, dann hast du das gleich kombiniert. Du streckst mir deinen Fuß wie so ein Pferd entgegen, ich ziehe dir die Socken an und du putzt dir die Zähne. Also schau mal, dass du genau dir diesen Punkt dann rausgreifst und auch so ein bisschen übersetzt. Warum macht denn das Kind das gerade?
Ja, total gut. Also ich hatte ein Kind, das wollte immer die gleichen Socken anziehen.
Ja,
Und dachte auch,
genau.
nachdem da schon das größte aller Löcher drinne waren, nein, es mussten immer diese Socken sein.
Ja, es gibt solche Kinder. Also, ja, entweder kauft man die gleichen Socken einfach 10-mal oder.
Ja, ich weiß auch nicht,
Oder
wo ist gerade
halt
dieses Loch
auch,
gut.
ja, vielleicht nochmal so dieser, auch so ein ganz grundsätzlicher Gedanke, jetzt gar nicht so sehr auf Konflikte oder Routinen oder sowas. Ich versuche ich muss meinem Kind jeden Tag frische Socken anzuziehen, ich muss mir jeden Tag ganz viel Mühe bei der Brotdose geben, ich muss jeden Konflikt lösen durch, muss ich das erstmal wirklich, mich zu hinterfragen, ne? Also was passiert denn, wenn jetzt mein Kind beschließt, eine Woche lang die gleichen Socken anzuziehen? Okay, ich weiß, der Podcast wird veröffentlicht, deswegen, aber es muss erstmal ganz, ganz wenig, ne? Wir wollen das so. Und unser, ne? Und wenn ich für mich ersetze, Brotdose, ich will, dass da jeden Tag was Besonderes drin ist, ist das was anderes, als wenn ich sage, ich muss oder meine Kinder fordern das. Nee, ich will das. Und dann ist das immer eine andere Haltung und dann kann ich immer noch mal entscheiden, will ich das eigentlich wirklich oder stresst mich das zu sehr?
Ja, total. Also diese Wahlmöglichkeit auf jeden Fall, sich selber auch zu erlauben. Und was ich gerade morgens auch schön finde, und das mache ich mit meinen Kundinnen auch häufig, zu etablieren, dass sie selber morgens auch irgendwie 10 Minuten für sich irgendwie haben. Und für viele kommt es gar nicht so richtig in Frage, irgendwie morgens ein bisschen früher aufzustehen, weil natürlich die Nächte vielleicht immer noch auch anstrengend sind und so weiter. Aber die Erfahrung zeigt, dass diese 10 Minuten, die machen den Tag einfach besser. Und das ist ja nun mal ein ganzer Tag, der da vor einem liegt. Und mal in Ruhe kurz durchzuschnaufen oder in Ruhe mal morgens ins Bad zu gehen oder den Kaffee heiß zu trinken oder sowas kann einen Riesenunterschied machen. Deswegen wäre das vielleicht auch noch mal eine Empfehlung.
Ja, genau. Das ist ja auch mal so dieses so, wir kommen ja auch aus dieser Glaubenssatzwelt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also das heißt, wir müssen immer erstmal alles geschafft haben, bevor wir uns erlauben dürfen, mal eine Pause zu machen. Aber wenn wir das mal umdrehen, also so Stichwort Sauerstoffmaskeneffekt, wenn wir selber keine Luft mehr haben zum Atmen, wie wollen wir dann unseren Kindern helfen, diese Sauerstoffmaske aufzusetzen? Also von daher gebe ich dir total recht. Und ich habe auch gelernt, also die 10 Minuten Schlaf machen mich nicht wacher. Aber die 10 Minuten schon mal vor allem in der Ruhe aufzustehen, mich in Ruhe anzuziehen, genau, mir vielleicht schon mal einen Kaffee zu machen oder sowas, dann habe ich schon eine ganz andere Energie, als wenn ich gleich mit Mama, Mama geweckt werde
Passiert noch
und
oft
direkt,
genug.
es passiert noch oft genug,
Ja,
genau.
genau. Anne, was wünschst du dir denn, dass die Frauen irgendwie nach dieser Folge vielleicht auch mitnehmen oder anders sehen als vorher?
Also erstmal wichtig zu erkennen, dass Streit und Konflikte total normal sind und dass wir da wirklich keine Sorge vor haben müssen. Selbst wenn wir jetzt das Gefühl haben, boah, ich habe hier so Streithähne zu Hause, die nichts anderes machen, sondern dass ich das wirklich eher auch so als Lernfeld sehe, wo ich vielleicht auch nochmal über mich und über mein Konfliktverhalten was lernen kann und meinen Kindern eben zeigen kann, auch mit unterschiedlichen Meinungen und Wahrnehmungen können wir ein harmonisches Familienleben haben. Denn das ist wirklich dieser kleine Mikrokosmos, auf den wir Einfluss haben und es uns in unserer Welt schöner zu, und auch friedlicher zu gestalten. Das ist eigentlich so der Anspruch, auch wenn wir unterschiedliche Bedürfnisse haben.
Ja, voll schön. Ich habe noch eine letzte Frage. Stell dir mal vor, Anne, du triffst auf der Straße dein 18-jähriges Ich und ihr erkennt euch und geht zusammen, weiß ich, Kaffee trinken, Tee trinken, irgendwas. Und die hat natürlich Fragen. Was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
Alles wird gut. Das auf jeden Fall grundsätzlich. Alles wird gut. Und ich würde mir auf jeden Fall selber mehr Milde schenken wollen. Dass wir nicht so streng zu uns sind. Dass wir nicht denken, wir müssen noch viel mehr schaffen, um irgendwie was wert zu sein. Wir und ich bin gut, so wie ich bin. Und du bist gut, so wie du bist. Und wir sind alles ganz tolle Mamas, die hier das Unmögliche möglich machen.
Ja, voll schön. Danke dir. Danke dir, dass du heute hier diesen Einblick auf jeden Fall geteilt hast. Also wir nehmen mal mit, wir müssen Streit nicht wegmachen, sondern können auch unsere Kapazitäten auf jeden Fall im Blick behalten und sollten es auch, ne? Und wer mehr von Annes wunderbarer, entlastender Arbeit erfahren will, der kann sich auch ihren Kurs angucken, Geschwisterstreit friedlich lösen. Und das findet ihr unter anneadel.de. Ist das mit Bindestrich oder sag nochmal?
Ist mit Bindestrich, genau,
Genau.
anne-adel.de.
Ja, das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Hast du noch etwas, was du ergänzen möchtest? Habe ich was vergessen?
Nein, das hat alles super viel Spaß gemacht, das zu teilen. Und ja, vielleicht so als Abschlusssatz. Also lass uns deine kleine Welt ein wenig friedlicher gestalten.
Ach so schön. Danke, dass du da warst, Anne.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Das war das Interview mit Anne Adel. Und wenn du magst, dann kannst du an ihrem nächsten Online-Webinar teilnehmen. Das findet am 22.04. um 12 Uhr statt, also in deiner Mittagspause. Und dort erfährst du, wie du den Streit zwischen deinen Kindern friedlich löst, ohne zu drohen und zu schimpfen. Und ich verlinke dir auch die Seite, auf der du dich anmelden kannst, hier unter diesem Podcast. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und verbleibe bis dahin. Alles Liebe, deine Selina, und nicht vergessen, vertrau dir selbst.